Ja, wir werden wieder gehen mit dem Buch Esra. Wir haben gestern geredet über, dass Israel zurückgekommen ist, nur Israel, das Volk Israel. Das hat Gott alles all erst gesagt. Gott hat alles in seine Hand. Das ist wichtig, dass ich diese Sicht auch habe. Wir werden von dort über den Tempelbuch reden. Kapitel Esra Kapitel 3, Bad Kapitel Sass. Also das sind sehr viele, Kapitel, weil wir das können. Es war mehr Schwerpunkt setzen, wir können nicht nur fast für fast das können, obwohl es lohnt sich, das Buch Esra zu lesen und da viele, viele Erkenntnisse zu finden. Das Thema ist der Bau des Tempels in Übereinstimmung, so ist das Wort Gottes sagt. Wir werden kurz über den Tempel reden, was für Bedeutung für uns hat. Wir wollen nicht einen Tempel hier bauen. Johnny meint mir, wir wollen ein Gym bauen. Aber das wird hier nicht gehen. Aber es wird noch viel wichtiger gehen, als ein neues Haus hier zu bauen, hier oder ob einer untersteht. Und dort werden wir alle dabei. Lass uns erst mal reden, was bedeutet der Tempel im Alten Testament. Ich fange von ganz fern an, einfach diesen Zusammenhang zu finden, und dann werden wir reden, das wird für uns bedient. Wir können sagen, aus Israel und Ägypten rutscht. In Ägypten ist ein Bild für die Sünde. Von dort kann man nicht einfach so gut kommen. Wenn man dort gut kommen will, dann muss ein Passalam für mich sterben. Man kommt aus Ägypten nicht gut. Und wir haben ein Passalam. Ist der Korinther Jesus Christus. Also das ist ein sehr deutliches Bild. Wir sind erlöst durch ein Passalam. Und dann können wir Ägypten verloren. Und dann kommen wir gut kommen. Und in diesem Augenblick, aus Israel und Ägypten gut kommt. Und wenn es geht, lass uns die Bibel abschließen. 2. Mose, Kapitel 13. So etwas haben sie in Ägypten noch nie erlebt, was sie nur in diesem Augenblick erleben. In der gleichen Nacht, die gehen gut aus Ägypten. Und wir lesen 2. Mose, Kapitel 13, den 21. Vers. Also die gehen Ruta im Fuß, lesen wir, und der Herr ist Gott, Jahwe, zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um bei ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei der Nacht. Was wir hier sehen, ist die Wolkensäule, die Feuersäule, in die gehen fern. Und sie wissen, woran sie gehen, mit die Gottes Herrlichkeit, wie dort bin. Dann geht Mose auf den Berg Sinai, und dort sagt dem Gott, wo er machen soll. Er soll eine Stiftshütte bauen. In dieser Stiftshütte will Gott sich offenbaren. Er bietet die Stiftshütte, 2. Mose, Kapitel 40. Der ist gerade vor dich, und auch so vor dich ist, den fehlendartigen Farsch. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte. Dann kommt diese Wolke, die Herrlichkeit des Herrn, und die wohnt nun in der Stiftshütte. Und das ist sehr wichtig, dort wie Gottes Wohnstätte. Sonst geht Mose immer da nennen, aber in den Dach konnte er nicht. Aber dort wohnte die Herrlichkeit Gottes. Von nun an, wenn einer Gott erleben will, dann muss er in diese Stiftshütte gehen. Du hast Gott dich offenbart. Du musst Hanna beten, wo sie um Samuel beten. Nicht, ich kann Tüß beten. Das kommt erst mal in Johannes Kapitel 2, sagt Jesus, das Wort in Tiet kommen, wo nicht in Jerusalem oder anderswo, sondern wir können alle Wene beten. Aber dann wird es noch nicht die Tiet. So, in der Stiftshütte offenbarte dich Gott. Nun kommt David. Er will Gott nicht nur ein Zelt gebe, sondern er sagt, ich will Gott ein Hüsbü. Und Gott sagt, nee, du darfst nicht. Aber den sehen, er wird bühe. Und dann sei wir, wo er in 1. Könige Kapitel 8 Büter des Stifts Tempel, und aus der Tempel vor dich ist, dann lesen wir in 1. Könige auch in Chronik, dass die Herrlichkeit des Herrn, die Wolke, kämpft näher und die wohnt nur von der Stiftshütte und jetzt hier näher. Eigentlich nicht ganz in der Stiftshütte. Die Wolke hat Israel verloren in dem Augenblick aus, aber das gehört nicht zum Thema. Das wird der Titel aus dem Eli, der hohe Priester, heihafte Bundeslade, wachgejäft, die konnte ihn mitnehmen, Krieg, in so Chemnitz und Philister. Von diesem Tag wird die Bundeslade und die Stiftshütte nie mehr taub. Ich lese alles in der Bibel, wo die Bundeslade weh und wo die Stiftshütte weh. Die wäre verschieden. Und deswegen die Herrlichkeit des Herrn wohnte doch nicht mehr Berne, auch nicht die David. Aber nun kommt eine Zeit, wo die Herrlichkeit des Herrn, das steht alles in der 1. Könige, kommt hier in das Gebäude nennen, und die wohnt hier. Gottes Wohnstätte ist hier vor 300, circa 390 Jahren. Die ganze Zeit der Könige, wie sie hier. Israel, wie sich sicher uns kann noch passieren, aber sie lebten so gottlos, dass, nun lässt uns das Buch Hesekiel abschlagen. Hesekiel ist so in der Gefangenschaft. Wir haben jetzt gesagt, sie haben drei Gefangenschaften. Hesekiel wäre die zweite Gefangenschaft nach Babel gekommen. Und Gott nimmt am, heiligen Priester, und nimmt am und bringt am im Geist nach Jerusalem. Hesekiel Kapitel 10. Wir machen eigentlich die erste Kapitel alle von Hesekiel lesen, wir wollen alles nicht machen, weil immer fliehen muss Gott. Und in Hesekiel kommt in den Tempel und wo er zum ersten Mal sitzt, in dem ganzen Tempel, in diesem Tempel, in jedem Raum, da ist Götzendienst. Man, die Sonnengöttin anbetet, das geht doch nicht. Und Gott sagt, wozu ich hier mache? In meinem Haus wurden Götzen angebetet. Und dann sagt er, ich will die Wiese, was nun passieren wird. Der Tempel steht noch. Und nun lesen wir, Hesekiel 10, den dritten Vers. Und die Cherubim wären im Allerheiligsten, in dem letzten Ruhm, da wäre die Bundeslade, und Eva wäre die Cherubim. Und die Herrlichkeit des Herrn wäre da. Und die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging. Die Wolke, das ist die Herrlichkeit Gottes, aber erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin. Und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt. Und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit. Und nun lese ich wieder den 8. Vers. Weil wir machen alles lesen, aber wir wollen nur ein paar Sachen betonen. Und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Nur jetzt ruht er. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen. Als sie hinausgingen, auch die Räder, die mit ihnen vereint waren, aber beim Eingang des östlichen Tores, am Haus des Herrn, blieben sie stehen und oben unter ihnen war die Herrlichkeit des Herrn Gottes Israels. Hier bei diesem Dauer, nicht Dauer, noch nicht weiter, der, so wie gesagt, ich muss bloß ich lehre, der, bei diesem der, ich hoffe, ich wollte nur richtig sei, wenn nicht, mal, und dann weiß ich auf alles, was falsch gesagt. So, bei diesem der, durch jetzt Ruta, und dann hier, diese dir, jetzt ruht er die Herrlichkeit des Herrn. In Hesekiel sittet alles. Was bedeutet? Lass uns wieder lesen. Der Kapitel 11, den 22. Vers. Danach hoben die Cherubim ihre Flügel empor und die Räder gingen vereint mit ihnen und die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf mitten auf der Stadt und blieb stehen auf dem Berg, der östlich von der Stadt liegt. Das heißt, hier stand der Tempel, was wir hier sehen, wo nur der Felsenturm ist. Und dann gehen sie hier runter, und hier ist der Ölberg. Und hier geht der Herrlichkeit des Herrn. Hesekiel denkt, was bedeutet? Gottes Wohnstätte verlässt den Tempel. Gott wohnt nicht mehr im Tempel. Jemand, wir können nicht feststellen, was das bedeutet. Wenn wir sagen, wir kommen hier taub, und hier ist nicht mehr Gott. Wir kommen taub, weil wir nur Studenten haben. Gott ist hier nicht mehr. Wir können Gott nicht mehr erleben. Hesekiel weit nur hat der Tempel keine Bedeutung. Das hat er verstanden. Er wird im Geist, Kapitel 12, noch Kapitel 11, der 24. Vers, und er weiß, der Tempel ist zu eng. Und dann hat er auch bald, der Tempel ist zerstört. Gott wohnt nicht mehr im Tempel. Wo ist die Herrlichkeit Gottes geblieben? Ich muss ganz kurz den drei, lass uns abschließen, Hesekiel 3 fertig. Hesekiel 3 fertig. Es ist viele Jahre, davor muss es die Rede Israel mit Tritt kommen, Kapitel 37. Also die ganze Geschichte Israel kommt im Buch Hesekiel sein, wo alles kommen wird. Aber das ist nicht aus dem, wir sind wie Esra. Wir müssen den Zusammenhang zu wissen. Hesekiel 3 fertig. Und er, der erste Vers. Und er führte mich zum Tor, zu dem Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Herrn Gottes von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und dann kam sie wieder in einen Tempel nennen. Der Tempel wird ab Kapitel 40 gebüht. Und dort kam Gottes Herrlichkeit nennen. So, die Frage ist, wo das das für ein Tempel? Also der Tempel, der hier ist, der wird all, die ganze Mote sind alle da. So, das ist nicht der Tempel, den Zerubabel büte. Die Frage ist, wo ist die Herrlichkeit Gottes? Zerubabel hat ein Tempel gebüht. Herodes hat einen viel Schmocker gemuckt. Zerubabel hat ihn gemuckt, aber der ist nie zerstört worden, sondern einfach sein Schmock gemuckt. Das ist der Tempel. In diesem Tempel, was ganz wichtig ist, kommt die Herrlichkeit Gottes nicht nennen. Da kommt keine Wolke nennen. Und wenn die Herrlichkeit Gottes nennt, wird das erste Opfer von Gott angezündet. Das ist bei der Stiftshütte, in 3. Mose Kapitel 8, das ist die Rede, auch in 1. Könige, in Chronik ist das, steht geschrieben, und das erste Opfer in einem Tempel gebracht wird, viel Feuer vom Himmel. Hier nicht. Jetzt ist sowas nicht. Gott hat sie nicht hier. Wir wollen fort sein, aber es ist sehr wichtig, dass wir doch diesen Tempel bühen. Was bedeutet? Warum soll man diesen Tempel bühen? Im Buch Haggai wird gesagt, lasst uns vielleicht abschließen, Buch Haggai, Haggai ist der Zerubabel, der denkt, wie lange Zeit haben wir gelebt? Eigentlich müssen wir ganz Kapitel 2 lesen. Ich will nur den nähenden Vers lesen. Kapitel 2, Vers nähen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr. Ihr sollt in Hüß bühe. Die Herrlichkeit von diesem Hüß wird gerader sein als von dem ersten. Aber Gottes Herrlichkeit kommt nicht in Nenne. Was heißt das? In diesem Hüß kommt die Herrlichkeit Gottes leibhaftig. In Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist hier sichtbar geworden. In Johannes Kapitel 2, dann kommt Jesus in den Tempel. Und aus dem Tempel sagt, dann nimmt er erstmal riemt er alles runter. Und dann sagt er, brecht den Tempel ab. In 3 Tagen will er am Abbau. Saß er fertig, Johannes Herodes gebüht, und du wirst in 3 durch. Und dann steht geschrieben, er aber sprach von dem Tempel, seines Leibes. Der Tempel, der wo die Herrlichkeit Gottes wohnte, so tut Jesus wie sein Leib, sein Lief. Hei wie die Herrlichkeit Gottes. Gottes Herrlichkeit, weil man Gott erleben wollte, musste mit Jesus reden. Gnade und Wahrheit, diese zwei Eigenschaften sind immer wichtig. Gnot, Vergebung, Wahrheit, Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit. Ein Bet ist in Jesus leibhaftig sichtbar. So, aber das ist der Titel. Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde. Wo ist nur die Herrlichkeit Gottes? Wo ist sie sichtbar? Und wir lesen nur Epheser Kapitel 2. Epheser 2, den 9. bis 21. Vers. 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Noch deutlicher, 1. Timotheus Kapitel 3, der 15. Vers. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus, Tempel Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist der Tempel im Alten Testament. Hier wohnt die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Gott erleben wollen, dann machen wir eine Gemeinde. Das Jäftchen Christen und eine Gemeinde. So in uns jeder sehr wichtige Zusammenhänge. Warum habe ich das betont? Wir werden nur über Esser, Feuer Kapitel 10, in seine, wo, welche Parallele soll die Tratje? Wo soll die Lehre? Wo soll die Gemeinde bühen? Und ist das nicht nur für Leitung wichtig? Wie sind die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht die Leitung. Jeder einzelne von uns ist ein Stein in diesem Haus. Gottes Herrlichkeit wohnt hier. Soll alles sichtbar werden. So, und wo soll die bühen? Wo ist unserem Herrn wichtig? Er ist die Bühe von diesem Haus. Nochmal, nicht das Gym. Er ist die Bühe von der Gemeinde. Das ist ein lebendiger Haus. Von dort ist ein Stein ein bisschen fällt runter. Der ist krank, der will nicht mehr arbeiten. Da macht man seine, wo man den Stein ein bisschen repariert. Da wären wir alle dafür zuständig. Das macht alles gesund werden. Gottes Herrlichkeit macht sichtbar werden in diesem Haus. In dieser Gemeinde. Das ist, was Gott sehr wichtig ist. So, und die Frage ist, wo sollen wir bühen? Verdammt wird sehr wichtig. In dem Tempel soll Jesus näher kommen. Deswegen soll Haggai, Zerubabel bühen. Das ist ein Tempel. Das ist sehr, sehr wichtig. So, das ist die Einführung. Und nun möchte ich sagen, dass wir nur ganz schwer durchkommen, dass wir im Buch Esra noch wiederkommen. So, wir gehen Esra, los uns abschließen, Kapitel 3. Es werden nur drei Wahrheiten betonen. Und doch, weil wir diese alle Feierkapitel zusammenfassen, was nun wichtig ist. Erstmal werden wir, wo sollen wir den Tempel bauen? Und zwar die Vorbereitung. Kapitel 3. Ich fange an zu lesen. Das erste, was wichtig ist. Als aber der 7. Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk, wie ein Mann in Jerusalem. So, die in Babel geblieben sind, die sollen da bleiben. Und es geht nur um die 50.000. Die kommen zurück. Was machen die? Wie ein Mann. Geschwister, da wir so die Gemeinde bühen, diese Einheit, wir können ganz Kapitel 3 durchkommen. Also bei mir habe ich extra unterstrichen. Das Einheit, ein Mann, immer wird das betont. Alle sind dabei. Das ist nicht einer dabei. Oh, ich habe was Wichtiges zu tun. Noch, ich bin krank. Alles ist recht. Darum geht mir nicht. Mir geht im Channel Gesatz zu abstalle. Mir geht nur mal, wenn die Gemeinde gebüht wird, sei wieder bei. Du hast hier eine Unmöglichkeit. Das ist hier Gottes Gemeinde. Seine Herrlichkeit soll hier sichtbar werden. Und das wäre hier sehr wichtig. Da haben sie alle, was zu tun. Die haben noch nicht mal Hiese gebüht für sich. Die sind noch kein Jahr. Hier wohnen sie. Ober der Kome wie ein Mann. Warum 7. Monat? Macht wir 3. Mose Kapitel 23 lesen. Der 7. Monat kommen 3 Feste. Und sagt die Bibel, jemand der Taub kommen aus einem Mond. Und zwar, da geht es darum, das wird Neujahrsfest, und dann kommt Yom Kippur, und dann kommt Laubhüttenfest. Diese 3 Feste, wo er nur kommen. Und deswegen, aber darauf, ich gehe auf diese Sache nicht ein. So nun kommt der 2. Farsch. Zweiter in der 3. Farsch. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtis, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar, den Gott Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mannes Gottes. Ich wollte es nicht betonen, aber immer, wann wird der Buch, steht immer geschrieben, wie geschrieben steht. In Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. So soll die Gemeinde bühen. Also nicht, etwa so die Gemeinde bühen, mir postet Jans. Und etwa das eine Gemeinde habe. Scheint, dass wir das haben wollen, aber das ist unwichtig. Das ist Gottes Gemeinde. Es ist Jesus in Leib. Und ich entscheide nicht, wo Jesus in Leib sein wird. Dafür habe ich sein Wort. Und sein Wort sagt uns, wo es richtig ist, wo er Heilheit haben will. Und wie will er uns ohne in Arm gehorsam sein? Sonst wird Gottes Herrlichkeit hier nicht offenbaren. Gott will da wohnen. Hei, König verlote, jo. Aber dann haben wir ein Problem. Wir kommen taub, um etwas Totes hier zu machen. Aber wir werden Gottes Herrlichkeit hier erleben. Und dafür muss wir das so tun. Aber ich will diese Sache nicht mehr betonen, weil wir haben nicht die Zeit. Und immer war dann jeder falsch, diese Sache zu betonen. Aber das ist sehr wichtig, so es geschrieben steht. Lass uns den nächsten Vers lesen. Warum Altar? Und sie errichten Altar auf seiner Grundfeste. War das Gleiche. Dort, wo es echt Altar war. Nicht ein Meter daneben. Genau, auf den steht, wörtlich steht ihn auf den Fundamenten. Genau, ob die gleiche steht, macht euch alle Stone, der Bibel entsprechend. Weil ob dieser steht, wo der Altar war, da wird David, da wo er die Tenne, der Araunas, genau, ob dieser steht, hat David das erste Opfer gebracht. Da hat sich Gott offenbart, und da macht auch der Stone der Altar. Und nun, was sehr interessant ist. Und sie errichten Altar auf seine Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastet auf ihnen. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Wenn wir Angst haben vor Menschen, das sind so viele Menschen, stolze Völker. Wo wir einen Altar bauen? Oder da wir eine neue Abstalle? Die sollen uns schützen. Dicke Mauern aufbauen. Das hält doch, oder? Sie bauen einen Altar. Denn Furcht haben sie vor den Völkern. Wenn ich das verstehe, dann habe ich sehr viel verstanden. Anbetung Gottes, das ist Altar. Das ist, was mich schützt. Das ist, wo Gottes Herrlichkeit offenbart. In der Gemeinde soll Gott ohne Gebet werden. Und wo sie das praktiziert haben, dann haben sie nicht mehr Angst vor den Völkern. Wo sie alles Smoke oder nicht Smoke wollen. Die Anbetung Gottes steht in Brandopfer, wo sich Gott weihen. Jeden Tag und Nacht, das steht hier geschrieben, beständiges Brandopfer. Immer war da. Nicht einmal, sondern ob hier. Von diesem Dach habe sich Gott geweiht. Es gibt noch keinen Tempel. Der ist noch gar nicht vor dich. Ober Altar ist es, und dann fangen sie ein Opfer, und dann fangen sie jeden Tag zu oben, und dann böse. Es ist gar nicht praktisch zu buhen. Zu buhen, hier muss man alles reinhauen, wie im Altar. Aber denen ist das wichtig. Das steht im Mittelpunkt. Und das ist sehr wichtig im Blick von Betung. Ich wollte nur keine Anwendung machen. Aber das lohnt sich, da noch zu denken, wo wird vor uns bedient. Wo soll wir das praktizieren? Wo können wir in uns Anbetung Gottes im Mittelpunkt von unserem Gottesdienst sein? Wo Gott ungebet wird, in alle am Loben und Preisen, wie ein Mann. Das ist, was hier im Mittelpunkt steht. Und dann lesen wir als nächstes, die Brandopfer wird angesagt und dann Lobhüttenfest in den Fädenfarsch. Und sie feierten das Lobhüttenfest, wie es geschrieben steht. Und zwar Lobhüttenfest wie eine Erinnerung an die Wüstenwanderung. Das heißt, aus Ägypten utraken, wie Wüstenwanderung in der Stuhl. Dann sollen sie in Lobhütten wohnen. Und das will sie erinnern. Wüstenwanderung, Gefangenschaft, alles Tränen. Nur was der Tempel gebührt. Wir wollen hier Gott anbeten. Alles im Glauben, der jeft euch den Tempel. Aber sie sehen alles den Tempel für sich, wo sie in Bühe war, wo sie da arbeiten wollen. Dann kommt ich komme wieder zum 8. bis zum 3. Vers. Und nun werde ich mich auf der Arbeit, auf alles nicht eingehen. Mir geht nur eine Sache. Hier kommt auch, wie ein Mann, Vers 8, alle taub, wenn sie dabei. So, und nun geht mir nur den Grundstein legen. Der erste Stein wird geleicht. Der 12. Vers. Aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, das man in Schal weithin hörte. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Der alte Mensch, der habe den ersten Tempel gesehen, der war von Gold. Und diese habe ich kein Gold. Wozu so Mucke? Und dann fangen sie an zu hielen. Die Verletje. Dann sagt sie, nee, das wird noch nicht. Die jungen Menschen, die jubeln. Und das bin ich so begeistert. Und da steht, das Weinen und das Freude wie aus einer Einheit. Scheinen wir sind gemein zuerst. Noch wie wohl verschiedene oder seine. Alles. Aber dass wir das Ziel haben, in Gott wird angebetet, gepriesen. Die eine hiele und die andere freuen sich. Die lachen, wie Buhe war ein Tempel. Wenn wir das Bild haben, es sei erscheint, das zu sein. So, aber dann kommt Kapitel Feuer. Leider. Sie bescheuen, das nur steht, in einem Jahr wie alles vor dich. So, der Tempel ist vor dich, so wie gemein Buhe. Aber so ist es nicht. Ich habe noch Kapitel Feuer, Kapitel 5 und Kapitel 6. Und da wird der Tempel vor dich sein. Und das muss wir auch verstehen, das ist ein riesiges Problem. So, Kapitel Feuer. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung, von dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen wir zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Nun kommen in diese Menschen, die wurde genannt Widersacher Gottes. Das sind jen Gott. Und das sei wieder der Taubbühe. Wir haben den gleichen Gott, da wir doch unbeten. Nun muss ich mal verstehen, wer diese Menschen. Die Bibel erklärt uns, wer diese Menschen sind. Lass uns abschließen, 2. Könige, Kapitel 17. In 2. Könige 17 ist die assyrische Gefangenschaft. Und zwar hier, der assyrische König hat die Juden Ruht gebracht unter dem Land. Und er hat ohne Menschen hineingebracht. Und aus der Hinnennen kommen, der König von Assyrien, der 24. Pharisch, die kommen hinein, und sie wohnen hier, und dann kommen kurze Zeit Löwen, und die haben die Ola vernichtet. Dann sagt der König von Assyrien, warum ist das passiert? Und dann kommen Priester, und der sagen, weißt du, das lohnt, es ist ein Heliot lohnt. Hier kann man nicht jedem Gott unbeten. Mord der wahre Gott, sehr interessant, in ungefähr der 27. Vers. Da befahl der König von Assyrien und sprach, bringt einen der Priester dahin, die ihn von dort weggeführt haben, und sie sollen hinziehen und dort wohnen. Und er soll sie das Recht des Landes Gottes lehren. Und dann kommt einer, und dann den Nähenfenster falsch, aber jedes Volk machte sich seine eigene Götter und stellte sie in die Höhenhäuser, welche die Samariter gemacht haben. Jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Die Leute von Babel machten den Sukkot Bennet und die Leute von Kut machten den Nergel. Und du wirst abgeschrieben, was du alles getan hast. Und dann haben sogar ihre eigene Kinder geopfert. Aber, 32. Vers, doch verehrten sie auch Jahwe und machten aus dem ganzen Volk Leute zu Höhenpriester. Und das geht bald von durch den Tag, so sagt die Bibel. So kam es, der eine fetischer Vers, so kam es, dass die Völker dem Herrn verehrten und zugleich ihre Götzen dienten. Und ihre Kinder und ihre Kindeskinder machten es so wie ihre Väter bis zu diesem Tag. So, in diese Menschen kommen nur, wer der Taubbruder? Wir haben doch den gleichen Gott mit wie uns. Wir dürfen am auch opfern. So, wo soll Gott, wo soll Zerubabel nur reagieren? Der Farsch. Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworten ihnen, es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Also nur wir holen die Leute Tiet, und das wird nur die Anwendung machen. Wo sind das in der Gemeinde? Weißt du, wenn wir welche Gemeinde bauen, da wird der Diebel fortsversägt, die Gemeinde kaputt machen. Und wo? Vermischung. Wo die Vermischung beginnt, das weiß ich nicht. Das weiß ich besser. Wo die Vermischung beginnt ist. Die Welt will näher kommen. Mit aller Macht. Wir werden doch einfach einen gleichen Gott anbeten. Das soll doch geschehen. Und dann ist doch kein Unterschied zwischen uns. Wir dürfen sogar beten. Wir nehmen den gleichen Gott. Alles ist doch gleich. Und Zerubabel und Jeschua sagen, nee, das geht nicht. Wie in je, wir haben verschiedene Gott. Wir beten nicht den gleichen Gott an. Aber wir können hier über so viele reden. Wir können sogar hier Musik reden. Wir können über verschiedene Bereiche, wo wir alles hier anwenden können. Und ich werde nur kurz eine Anwendung machen. Deren Ziel ist kein Tempelbau. Deren Ziel ist nicht, dass der Schwinde gebüht wird. Die werden den kaputt machen. Und das wird der Diebel unbedingt die Gemeinde Gottes kaputt machen. Und zwar durch Vermischung. Den Namen Gottes nennen, so ähnlich aus dem goldenen Kalb. Wir werden Jahwen fest euer in jenen Gottes Gebote. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und das geht nicht. Das ist Vermischung. Der Volk reagiert sehr, euer Volk. Zerubabel und Jeschua sei alles richtig. Und dann der Federfarsch. Da suchte das Volk im Lande, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Asferos, nun lese ich nicht wieder, ich war nur wieder dieser Kurt. Was wir hier sehen, hier haben wir angefangen mit dem Tempelbuch. 586 vor Christus. Und dann kämen die Menschen. Und dann gibt es immer Probleme. Und die Probleme gibt es Bad Artasaster. Hier Tempel Esra. Zu jeder Zeit gibt es Probleme. Immer haben sie Probleme gemacht. Also, und dann lesen wir, nun kämen sie Entmutigung. Es gibt keinen Baustopp. Aber Probleme. Und immer macht es mit Behörden zu tun. Und weißt du, was ich dann lese? Kapitel 4, der 24. Vers. Damals hörte das Werk im Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Hier haben sie irgendwann mal gesagt, so, das ist viel zu kompliziert, den Tempel zu bauen. Immer sind die alle jenen uns. Das ist nicht Tiet, nur den Tempel zu bauen. Und dann haben sie abgewehrt, Bad des 520 vor Christus. Zweite Jahr von Darius. Es ist keine Tiet. Weißt du, was dann geschieht? In dieser Tiet? Nun musst du das Buch Haggai lesen. desire, tiet es nicht für den Tempelbau, sondern aber es ist Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen. Für uns hier zu gehören, das ist wichtig. Tempel ist unwichtig. Sie haben Gleichgültigkeit im Volk Gottes. Sind alle betet wiedergeboren. Sind zurückgekommen nach Jerusalem. Aber haben Gott keine Zeit für die Herrlichkeit Gottes, für den Tempel. Und so jeder die ganze Zeit wieder in Zerubabel, alle haben abgehört. Entmutigung. Wird jetzt die Diva immer zwei Sachen. Die Vermischung oder Entmutigung. Spielt euch eine Rolle was? Entscheidend ist, der Tempel wird nicht gebüht worden. Darauf kommt das an. Und wie konnte sein, wo die Menschen gleichgültig waren? Die Kinder Gottes. Dann ist alles unwichtig, aber nicht mehr Gott. Und wo konnte diese gleichgültigen Ruhe kommen? Kapitel 4, Vers 5. Dort wie Widerstand, ich habe darauf nicht eingegangen, Wiederaufnahme. Kapitel 5. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten die Juden, die in Juda und Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israel, weissagten sie ihnen. Es wäre nur interessant, den Propheten Haggai zu lesen, was ich gesagt habe. Aber ich finde es so, wo er kämpft, Jesaja keine Zeit. Warum jeder Jünger so schlecht? Warum? Ich habe für jede, für Gott zu leben. Zacharias ist mit noch leidenschaftlicher. In der Wiese, ich muss den Tempel bauen. Das muss bei uns die wichtigste Sache sein, den Bau des Tempels. Und die sind zufrieden. Aber dabei muss sie uns jetzt schlecht. Gleichgültig. Wenn Kinder Gottes gleichgültig sind, dann ist es sehr schwer, die Wahrheit zu erwecken. Und das gibt nur eine Sache, und das im Prinzip sei wie das Wort Gottes. Zwei Propheten fangen an, das Wort Gottes wieder zu sagen, und dann kommt eine Belebung im Volk Gottes. Der zweite Vers, da machte sich Zerubabel, der Sohn Shealtiel, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf. Der habe 15 Jahre ungefähr nicht gebüht. Da wird Stillstand. Und nur gehen so mit Armee oder ohne gehen da an der Arbeit. Nur weil wir waren wiederboren. Und diese Prinzipien, lasst uns doch beachten. Also, wenn ihr Fragen habt, dort lesen wir Haggai. Und sagt, ich verstehe viel mehr die Zusammenhänge, wo Gott so wichtig ist, das Wort Gottes. In diesem Zeit, was war ja, wir haben aber keine Zeit, warum? Natürlich, du hast Probleme, wir fangen an zu buchen, dann schrieb er sofort seinen Brief an hier, dahin, und dann jetzt hier war der Probleme, lohnt uns hier mein Debüt zu sein, zu Siedstahle. Das ist alles nur nicht dran. Und wir wollen heute, wo wir, unser geistlicher Zustand, so rufen, dass wir zufrieden sind, dass wir einmal im Jahr zu Church gehen, und dann sind wir doch fromm, oder? Und wenn wir manchmal sogar beim Dash noch beten, dann sind wir die super frommen Menschen. Dann haben wir alles getan, was Gott will. Und wir haben nicht verstanden, wofür Gott uns gerat hat. Wo sein Plan in unserem Leben ist, haben wir komplett verjätet. Dafür ist Jesus, Entschuldigung, wenn ich so sage, nicht gestorben. Er will uns umgestalten. Wir sind wie ein Leib hier. Und hey, wozu er mit so einem Leib anfangen? Wie sind sie eine Herrlichkeit, die wir eht? Und hey, sag ich mit so einer Herrlichkeit, die verunehren mich. Die verhaulen mich ganz anders als ich. Die Menschen sollen jund untätig und sagen, so ist Gott. Jo, nur weiß, wie Gott ist. Und wenn jund untätig, was sollen sie? Naja, alles anders Jesus. Das geht nicht. Das ist nicht unsere Berufung. Und dann fangen die Unterurbe, da war der im Mittelpunkt. Und als ich das angefangen habe, der dritte Vers, kam wieder die gleichen Probleme. Die kannten das. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenes des Stromes. Und dann kommen sie mit der Frage, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen? Wer hat euch erlaubt? Und nun achtet man, was sie sagen. Das erste, was sie sagen, Da sagten der Federfarsch, da sagten wir ihnen den Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius gemacht. Kein Baustopp. Gott erlaubt es nicht. Das heißt auch, ich kein Baustopp. Aber die sagen, das ist nur Baustopp. So viele Probleme, das riecht auch. Jetzt nicht, in die Urbe, in Bad Darius, der kommt. Und nun schrift dann Darius, der Statthalter, der ist hier. Ein Brief. In dem Brief sagt er, wo die gesagt habe. Ich werde den Profarsch lesen, der Alster Farsch. Sie gaben aber Folgendes zur Antwort. Sie, das sind die Juden. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unser Väter den Gott Israels erzürnte, gab er sie in Hand Nebukadnezars und so wieder. Ich wünsche, dass wir so eine Haltung haben. Wer hat die uns erlaubt? Wir sind Knechte des Gottes des Himmels. Hei habt uns den Befehl gegeben, die Gemeinde zu bauen. Stimmt. Hei baut die Gemeinde. Das Menschen. Und wenn wir das verstehen, das haben die Juden verstanden. Zerubabel und Jeschua. Nein, wie werden die Gone? Das sind was Gone. Und das soll nur ein Mittelpunkt bei uns sein. Und wir werden nur oben in seinen. Und dann kommt es bei dem Darius, wozu ich mucke? Und dann forscht er, haft Kyros den Befehl gegeben, Kapitel 6. Und dann haft er, ja, stimmt, in Kapitel 4, Vers 17. Und dann haben sie gefunden, und dann kommt Kapitel 6, wo Darius sagt, da befahl der König Darius, dass man im Urkundeshaus nachforschen soll, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Und dann haben sie gefunden, Vers 13, Kyros haftet gesagt, der hat noch mehr gesagt, der hat gesagt, und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Oh, oh, der König soll noch betonen, den Tempelbau. Nun wird es noch besser. Was sagt er nun? Sagt der Farsch. Darius, der König, schrift einen Brief. So haltet euch nun fern. Von dort du, Tatanai, Staatshalter jenes der Stromes, und du, Seter Bosnai, die Bet von jenen, und eure Genossen, die ihr jenseits des Stromes seid, lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Staatshalter von Juda und die Ältesten der Juda sollen das Haus Gottes, seine Städte, wieder aufbauen. Auch ist mir befohlen worden, wie ihr die Ältesten Judas behilflich sein soll, damit sie das Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern und so wieder, das Geld kommt von Jünd. Ihr sollt noch betonen. Und dann, das könnt ihr halten, das Geld geben, und das soll ihr bauen. Finde ich so schön gewaltig. Aber wenn ihr kommt, nicht Gott hat alles gesorgt, oh, das besagt so, nur hier können wir bauen. Nee. Ich wollte den Tempel bauen und dann sagt Gott, dass der möglich ist. Ich möchte sie erweckt werden, dass der Tempel ist das Wichtigste in unserem Leben. Und dann möchte ich sagen, wie Gott alles sorgt. Und sagt, jo, hey, die Menschen sind jen, auch wichtige Menschen, aber Gott sorgt für alles. Und der Tempel wird gebaut, ein Feierjahr ist er vor dich. Und dann lesen wir die Einweihung. Ich lese nun den vierten Farsch. Und die Ältesten der Juden bauten weiter und es gelang ihnen durch die Weisung des Propheten Haggai und Zacharias, der aber immer weiter geredet, immer weiter gesagt. Und so ist der Tempel vor dich geworden. Und dann sollen sie eine große Einweihung feiern. Und ich finde so schön den ersten Farsch. Und die Kinder Israels, die Kinder der Leviten und die Überreste der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Wo wenig habe die Kinder Gottes Fred am Gottesdienst? An Hingabe. Weißt du, warum nicht? Weil uns das so wenig bedient. Wir haben Menschen, die aber wir nicht fehlen. Und wir möchten, wo Gott in dir öffnete, die holen kämpft nicht viel Geld, wo Gott hat für alles gesorgt. Alles ist durch gewesen. Und dann möchten wir, wo wir Fred bekommen. die Freude am Herrn, die Freude an dem Herrn Jesus, an Gott. Das ist keine Theorie, die Freude an Gott. Wo ich wirklich mir so freuen kann an Jesus, dass ich arm habe, dass er mein Herr ist. Das ist eine Freude, die im Hirten ist. Und das Hecher, vielleicht verliere ich viele Hunde, es kann sein sogar, dass man so wie das, dass man den Menschen, die man über alles leibhaft verliert. Doch das ist mehrlich, das wo wir alles ab unserer Eid erleben. Aber die Freude am Herrn wird bleiben. Das fehlt viel gerade aus alles, was wir ab dieser Eid haben. Und das ist, was dann deutlich wurde. Und dann wurde wir feiern, und dann wurde unser erstes das Fest der ungesäuerten Broten. In Ola, die feiern, soweit wir, die sich gereinigt haben, ich lese mal den 9. Vers. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Schöne Bilder. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder der Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israel, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich mit ihnen und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israel zu suchen. Also sind nicht nur wir sind der Einzige. Ohne, dass ich gereinigt habe, wie will er taub arbeiten. Taub den Tempel bühen und taub im Tempel Gott dienen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Broten 7 Tage lang mit Freuden. Das wird die Bibel betont. Das ist so wichtig. Die Frage ist, wo sollen wir den Tempel bühen? Wo soll wieder jemand bühen? Wird es wichtig? Wie meint ihr ein, wenn wir an dem Tempel des Herrn drangehen, ihr meint, er ist der Diebel an dem gleichen Tag hier. In Heimat verschiedene sieht und komme. Entweder Vermischung, Welt und ihr meint, mit Einzelnen. Sonst geht das nicht, sektierisch ist doch. Wenn nicht, dann gibt es Probleme, Entmutigung, immer eine ohne Schwierigkeiten, das können verschiedene sein. Und wenn Kinder Gottes auf diese Sache eingehen, dann hält die Bühne auf in die Kinder Gottes Wort blau, gleichgültig. Und die haben Gott keine Freude. Die haben Geld, die haben scheine Hieser. Die Bühne für sich Hieser, jo, Hagai sagt das, Hagai Done. Aber ich kann keine Freude an dem Herrn. Das ist ein Fremdwort. Und aus dem das verstanden haben, das Wort, was er im Mittelpunkt gesagt habe. Wenn wir gleichgültig sind, Geschwister, dann brauchen wir das Wort. Dass wir lesen das Wort, dass Gott in uns reden kann, unser Herzen erwecken kann, dass unser Leben verarmt ist, dass wir brennen verarmt. Und wenn wir das verstanden, dann wollen wir vor Anfang den Tempel zu bauen. Die Herrlichkeit Gottes soll in unserem Leben doch sichtbar sein. Das geht gar nicht anders. Und dann, wo wir diese Haltung haben, Probleme jetzt bliftet, die wollen die immer werden. Immer. Aber wir möchten, wo Gott die Türen öffnet, und wir möchten, wo Gott den Frieden jetzt. Die Frieden an dem Herrn. Und Gott verändert sie. Und der Tempel wird vor dich. Die Leuchter in Jerusalem ist da. Und das ist, was Gott mit uns will. Hier in Kanada, bei uns in Deutschland. Und wir machen immer rechte Prioritäten in unserem Leben, sagt er. Amen.